Wie sind Sie persönlich zur Ökumene gekommen, Herr Kardinal? Was sind Ihre eigenen ersten Erfahrungen damit?
Gut, in Deutschland hat man eigentlich von Kindesbeinen an Kontakt mit Ökumene, denn Deutschland ist ein geteiltes Land. Ich bin zwar in einem Dorf aufgewachsen, wo 80-90% katholisch waren, aber dann bereits auf der höheren Schule hat man evangelische Mitschüler gehabt. Dann habe ich studiert an Tübingen, da wo es zwei Fakultäten gibt. Ich war Professor in Münster und in Tübingen, jedes Mal zwei Fakultäten. Da ist man unmittelbar mit Ökumene befasst. Und Ökumene ist ein, würde ich sagen, fast nationales Anliegen für uns in Deutschland, denn die deutsche Geschichte seit dem 16. Jahrhundert ist von der Trennung bestimmt, auch mit sehr viel schlimmen Ereignissen. Und in diesen vielen konfessionsgemischten Familien ist es auch ein pastorales Problem. Das hat mich als Bischof dann sehr beschäftigt. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart, wir sind so 50-50 katholisch und evangelisch. Also das ist etwas, was einem dann einfach mitgegeben wird in Deutschland. Was ich neu dazulernen musste, war die Beziehung mit der Ostkirche und den Ostkirchen und dann auch mit den vielen Freikirchen. Das gibt es bei uns ja ganz wenig, die Baptisten, die Methodisten und die Disciples of Christ und so weiter. Aber das sind natürlich auf Weltebene Millionen mit einem sehr großen Einfluss. Und dann die ganz neue Situation mit den Pfingstkirchen, den evangelikalen Gruppierungen, den vielen Sekten. Da kamen da schon noch neue Dimensionen dazu, wo ich dann auch sehr viel gelernt habe.
Was bewegt Sie persönlich in der Ökumene? Was bewegt Sie geistlich?
Ganz grundlegend natürlich ist es der Stiftungswille Jesu Christi, der eine Kirche wollte und der die Einheit aller Christen wollte und die Tatsache, dass wir in so vielen Kirchen oder in Gemeinschaften, die sich dann alle Kirchen nennen, getrennt sind, ist ja nun ein Skandal. Und zum anderen, das ist ein Hindernis für die Verbreitung des Evangeliums. Wir können nicht mit einer Stimme sprechen, es gibt sehr viele Rivalitäten. Also das ist ein ganz ursprüngliches und zentrales Anliegen, mitzuhelfen, diese Spaltungen mindestens zu mindern oder, wenn es geht, auch zu überwinden. Und dann kommen pastorale Probleme dazu. Jeder von uns kennt Bekenntnis verschiedener Familien, seiner eigenen Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, in unseren Pfarreien und weiß, dass das auch ein großes Problem und eine Not ist, dass diese pastoralen Probleme kommen euch mit dazu, um zu sehen, was man da tun kann, um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Aber das eigentliche Grundproblem in Deutschland wie in ganz Westeuropa ist das Problem einer neuen Evangelisierung. Sehen Sie, seit in meiner eigenen Lebenszeit oder meiner bewussten Lebenszeit, wenn ich da vergleiche die Zahl der regelmäßigen Kirchenbesucher 1950 und heute, das hat um 2/3 abgenommen. Das ist natürlich eine Zahl, die kann einen nicht ruhig lassen, sodass also die Frage ist, ob wir unsere christlichen Wurzeln wieder zurückgewinnen können oder ob wir eine kleine Minderheit werden in Westeuropa. Und da ist einfach, sind große Anstrengungen notwendig. Das ist wiederum mit dem ökumenischen Problem verbunden, denn das ist eine Anstrengung, die wir gemeinsam unternehmen müssen.
Wenn Sie also 20 Jahre jünger wären, würden Sie sich dann freiwillig melden für den neuen päpstlichen Rat zur Neuevangelisierung?
Auch freiwillig melden, das würde ich mich nicht. Ich habe mich auch nicht freiwillig gemeldet. Ich wollte überhaupt nicht nach Rom kommen, habe mich zunächst auch gewehrt. Aber das Problem der neuen Evangelisierung hat mich schon als Bischof sehr beschäftigt. Und ich habe auch dazu einiges veröffentlicht. Das ist schon ein wichtiges Grundanliegen, dass man natürlich schlecht jetzt mit einem solchen Rat machen kann. Denn das soll ja alle alten Kirchen, also traditionellen Kirchen befassen, von Nord- und Südamerika bis den Philippinen und Westeuropa. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Situationen. Der neue Rat wird da mit den Bischofskonferenzen zusammenarbeiten müssen, denn die müssen es in erster Linie tun.
Eines der großen Ereignisse auf Ihrem Weg ist die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, die vor genau 11 Jahren unterschrieben wurde. Damals hieß es, sie müsse ein Aufbruchssignal in der Ökumene werden. Ist sie das geworden?
Also es ist sicher ein Meilenstein in der Ökumene mit den lutherischen und später auch mit den methodistischen Christen, das ganz sicher. Aber jetzt ein Aufbruchssignal ist es leider Gottes nicht geworden. Es ist eher an so einer Abkühlung gekommen nach der gemeinsamen Erklärung, weil verantwortlich unsere protestantischen Brüder und Schwestern ist eigentlich die Rechtfertigungslehre sehr stark mit der Kirchenlehre verbunden. Und sie sehen da nun keine Fortschritte, vor allem was die gemeinsame Kommunion angeht. Und es sind aber auch viele andere Entwicklungen, die eine Rolle gespielt haben, sodass diese Hoffnungen, die vor allem nach dem Zweiten Vatikanum da waren, dieser Enthusiasmus, als könne man die Einheit möglichst bald erreichen, heute doch sehr verblasst ist und schwächer geworden ist. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und trotzdem dürfen wir nicht aufgeben. Also darum ist, sagen wir, der Enthusiasmus muss damit Geduld gewappnet sein, aber die Geduld auch wieder mit Enthusiasmus, beides gehört zusammen, wenn man Ökumene macht.
Man spricht gerne von Gemeinsamkeiten und nimmt dann doch nur die Unterschiede wahr.
Das ist also sehr viel, was wir gemeinsam haben. Wir haben mehr gemeinsam, als was uns trennt. Aber es sind eben auch noch diese trennenden Probleme, vor allem der Kirche, des kirchlichen Amtes und der Sakramentenlehre, der Marienverehrung, die sind noch da, die kann man nicht einfach überspringen.
Es ging damals um den Begriff der Rechtfertigung. Das ist eine forensische Sprache, eine Gerichtssprache. Viele haben das damals nicht verstanden und auch heute nicht so recht, vor allen Dingen von katholischer Seite. Worum geht es da?
Die Antwort ist einfach, wenn man es übersetzt, die: Du kannst das Glück, den Sinn deines Lebens nicht selber leisten. Und das ist letztlich dir geschenkt. Und dieses Geschenk ist dir in Jesus Christus endgültig zugesprochen und auch gegeben worden, sodass du also nicht einfach meinst, man kann Kirche, man kann das Leben einfach machen, sondern man hat es geschenkt bekommen und erfährt das im Glauben, sodass letztlich alles Gnade ist. Das ist ja etwas, was unserem Leistungsdenken doch sehr fremd ist, aber doch unser Leistungsdenken auch erlöst. Denn dieser Leistungsfanatismus, der überfordert uns. Ja, wir merken das ja auch immer wieder, dass es uns nicht gelingt, dass wir auch schwache Menschen sind, sündige Menschen sind. Ich muss es letztlich nicht machen, sondern Gott schenkt es mir und er nimmt mich unbedingt an. Insofern ist das schon eine Botschaft auch für den heutigen Menschen.
Eines der Standardvorurteile ist, dass die Basis in Sachen Ökumene schon viel weiter sei als die Theologie und die Kirche. Woher kommt das und stimmt es überhaupt?
Zunächst einmal, es gibt ja nicht die Basis, sondern die Basis ist ja da selber momentan sogar sehr gespalten in der Frage der Ökumene. Es gibt welche, die meinen, sie seien viel, viel weiter, sie hätten praktisch alles schon gelöst. Aber es gibt andere, die sehr, sehr am Bremsen sind und die Unterschiede sehr betonen. Also die Basis gibt es nicht. Es gibt auch nicht die Theologie. Und insofern stehe ich, wir in diesem Rat eigentlich irgendwie dazwischen. Wir sagen, wir haben schon viel erreicht, aber wir müssen noch sehr viel tun. Woher das Vorurteil kommt, ich meine, es gibt auch eine gewisse Gleichgültigkeit im Glauben, oder was der Papst nun mit Relativismus bezeichnet, dass man sagt, das ist doch alles egal, wir haben alle den gleichen Gott und auf das kommt es an. Das ist natürlich eine sehr oberflächliche Auskunft, die den Ernst des Glaubens und der Unterschied im Glauben nicht mehr sieht. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass wir heute so viel gescheiter sind als alle Jahrhunderte vorher und worüber die sich sozusagen gestritten und dafür sie gekämpft haben, zum Teil auch gestorben sind, das sei sozusagen für uns heute alles gleichgültig. Das ist ein oberflächlicher Standpunkt. Wir müssen schon die Wahrheitsfrage ernst nehmen, aber die Wahrheit dann in der Liebe tun.
Ist dieses Nicht-Ernst-Nehmen ein Zeichen dafür, was im Augenblick gerne die schwache Vernunft genannt wird?
Ja, schwache Vernunft, das ist, sagt man ja über den heutige Postmodernität, dass man im Grunde über Gott nichts sagen kann und dass man das alles offen lassen muss, dass jeder so ein bisschen was hat von der Transzendenz und dass man dann auch alle Religionen als gleichgültig im ursprünglichen Sinn behandelt. Aber das ist schwache Vernunft und ist auch schwacher Glaube. Wir müssen schon die Botschaft Jesu Christi wirklich ernst nehmen und können die Wahrheitsfrage nicht einfach so übergehen und relativieren.
Sie haben immer davon gesprochen, Herr Kardinal, dass man den Dialog der Ökumene nicht planen könne. Wie genau meinen Sie das?
Dialog ist ein Verhältnis von Mensch zu Mensch. Und das Verhältnis zwischen Menschen kann man überhaupt nie planen. Und das ist von freien Entscheidungen des anderen abhängig, ob der andere sich öffnet, ob ich mich für den anderen öffne. So ist jeder Dialog sozusagen ein offenes Geschehen, das man nicht vorherplanen kann. Und ich verfüge nicht über das Herz des anderen und der verfügt nicht über mein Herz. So ist jeder Dialog ein Abenteuer, in das man sich hineinbegibt und hineinbegeben muss und dann sehen muss, wie weit man mit dem anderen jeweils kommt. Aber es ist ein Abenteuer, man erlebt dann auch wieder Enttäuschungen, dass es halt dann plötzlich nicht geht und man das nicht erzwingen kann und auch nicht, ja, nicht erzwingen darf, so etwas, sondern dass man den anderen in seiner anderen Überzeugung schätzen, respektieren, nicht nur tolerieren, sondern auch respektieren muss. Und insofern weiß man das vorher nie, was herauskommt, wenn man sich in ein echtes Gespräch hineinbegibt.
Vor einem Jahr haben Sie in einer Festrede zur gemeinsamen Erklärung das Zitat gottlose Gejammer vom vermeintlichen Stillstand in der Ökumene beklagt. Das Wort gottlos darin fand ich hochinteressant. Warum ist dieses Gejammer gottlos?
Ja, gottlos ist es, weil es Gott vergessen ist und man vergisst, dass Gott mit im Spiel ist. Und Jesus hat ja mehrfach gesagt, um alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden. Und um was kann ich mehr bitten, als dass alle eins sind? Da stimme ich ja in Jesu eigenes Gebet ein und darf überzeugt sein, die Ökumene, die ist nicht vom Geist des Liberalismus angestoßen, sondern vom Heiligen Geist, das sagt das Konzil ausdrücklich. Also darf ich ja dem vertrauen, dass er das, was er angefangen hat, auch zur Vollendung führt. Und darüber zu jammern, dass es Schwierigkeiten ist, das ist ja keine vernünftige Einstellung. Man sieht, da sind Probleme da, gibt es auch Blockaden im Augenblick von der einen oder anderen Seite. Aber jetzt bloß zu jammern und einander Schuld zuzuweisen, das ist der falsche Weg in dieser Hinsicht, sondern wir sollen im Vertrauen auf die Zusage Jesu und des Heiligen Geistes uns darauf einlassen und eben die Schritte tun, die wir im Augenblick verantwortlich tun können. Mehr können wir nicht machen. Wir können die Einheit nicht einfach machen. Man kann es nicht mit dem Brecheisen erzwingen. Das sind völlig unsachgemäße Vorstellungen. Am Ende ist es ein Geschenk, das uns gegeben werden muss. Wir sollen tun, was wir können, aber dann auch wieder warten, bis die Zeit reif ist.
Was steht nun für Sie als nächstes an? Schreiben Sie ein weiteres Buch, ernten Sie weiter die Früchte Ihrer Arbeit. Sie werden sicherlich etwas tun wollen und nicht ganz in den Ruhestand gehen.
Doch, ich bin jetzt wieder etwas zu meinem Handwerk, wie ich so sagen darf, zurückgekehrt. Das ist die Theologie. Und das macht mir ganz große Freude, nach diesen Jahren durch einer sehr vielfältigen Aktivität mit vielen Reisen und vielen Gesprächen, jetzt in Ruhe am Schreibtisch wieder arbeiten zu können. Und ich möchte mir noch einen Wunsch erfüllen, den ich am Schluss meiner akademischen Zeit hatte. Ich wollte nach dem Christusbuch und nach dem Gottesbuch ein Buch über die Kirche schreiben. Das habe ich damals schon angefangen, das will ich jetzt zu Ende führen, aber natürlich durch die Erfahrungen, 10 Jahre Bischof einer großen Diözese, 10 Jahre hier in Rom mit weltweiter Erfahrung, auch mit vielen anderen Kirchen, das hat mich Perspektiven zum Teil einfach verändert, das ist normal und ich möchte jetzt dieses Buch über die Kirche zu Ende führen.
Kardinal Kaspar, herzlichen Dank für das Gespräch.